Herzlich willkommen bei Nachtflug bei unserem Politik Night Talk und heute sind wieder beide anwesend, nämlich Professor Ralf Schöllhammer vom MTC Budapest und Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier.
Hallo.
Ja, das große Thema der heutigen Woche ist, dass Alexander Van der Bellen den Regierungsbildungsauftrag nicht an den Parteiobmann des stimmenstärksten Partei, nämlich an Herbert Kickl, vergeben hat, sondern Karl Nehammer damit beauftragt hat. Es kam ja wenig überraschend. Trotzdem, wenn es dann tatsächlich eintritt, war die Verwunderung doch recht groß. Und es gab auch Kritik aus den Reihen der ÖVP. Christopher Drexler beispielsweise, der jetzt ja dann Wahlen in der Steiermark hat im November, hat dieses Vorgehen des Bundespräsidenten stark kritisiert. Ralf Schöllhammer, ist das jetzt doch dieses Brechen dieser sehr alten und traditionellen Usanz, überrascht Sie das?
Das überrascht mich schon, weil ich finde, in einer Gesellschaft gibt es zwei Arten von Institutionen. Das eine sind die formalen Institutionen, das sind eben die Gesetze. Keine Ahnung, ich darf bei Rot nicht über die Straße gehen, ich soll keine Steuern hinterziehen, also Dinge, die im Rechtssystem klar definiert sind. Aber dann gibt es auch die informellen Institutionen. Das ist zum Beispiel, wenn ich und Bernhard die Hand hinstrecke, dass er mal Hand schüttelt oder wenn wir das Studio
verlassen. Nicht draufspuckt.
Genau, dass wenn wir das Studio verlassen, dass man der Eva den Vortritt lassen, einfach gewisse Dinge, das muss ich nicht im Gesetz festschreiben, man geht davon aus, dass das einfach Usus ist. Und wenn man sagt, ich bin nicht gesetzlich dazu verpflichtet, das zu machen, aber es ist eine Erwartungshaltung da. Und ich glaube, das Gleiche ist jetzt der Fall mit dem Auftrag zur Regierungsbildung. Es ist richtig, der Präsident muss den Auftrag nicht übergeben an die stimmenstärkste Partei, aber es war immer eine informelle Institution, dass man gesagt hat, wenn eine Partei, und die FPÖ ist innerhalb des Verfassungsbogens, das kann man jetzt drehen und wenden, wie man möchte, dass die nur den Auftrag bekommen. Das ist nämlich ganz gefährlich, weil wenn man diese nicht gesetzlich festgelegten Usanzen aus dem Fenster wirft, muss man das mal nicht vergessen. Das Gleiche kann die FPÖ oder die anderen dann auch machen. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen nur mehr das, was ganz klar festgeschrieben ist im Gesetz und alles andere, da kann jeder machen, was er will, das war praktisch, wir halten uns überhaupt nicht mehr an diese nicht rechtlich festgehaltenen, aber unausgesprochenen Regeln, dann muss man mit dem auch rechnen. Also das ist ganz interessant. Das ist ja gerade die, die immer von den Werten der Demokratie sprechen, an die man sich halten muss, sondern eigentlich genau die, die jetzt diese Werte im Grunde aus dem Fenster werfen.
Bernhard Heinzelmeier, sind die nur so lange demokratisch, solange die Leute wählen, was sie gern wollen? Und in der Sekunde, wo das nicht mehr der Fall ist, ist ein bisschen, sind die demokratischen Grundwerte dann nicht mehr gar so hoch zu halten?
Ja, also den Eindruck hat man. Also es ist ja ganz ähnlich wie in Deutschland. Nicht? Also wenn man AfD wählt, dann ist man plötzlich der Außenseiter und nicht mehr gesellschaftsfähig.
Wobei das noch stärker ist, finde ich, in Deutschland.
Deutschland extrem stark. Also da ist Österreich kein Vergleich dazu. Man hat den Eindruck, dass diese Welle immer mehr nach Österreich überschwappt. Das war so die Aktion der Grünen, die gesagt haben, der Rosenkranz darf nicht Nationalratspräsident werden. Nicht? Und jetzt Van der Bellen, der sagt, dass über den Kickl darf man nicht einmal einen Regierungsauftrag geben, ja? Obwohl er der stärksten Partei angehört. Also ich glaube, das ist genauso, wie es der Ralf Schöllhammer gesagt hat, wir haben halt auch Konventionen. Nicht? Das sind halt nicht was weiß ich, gesetzliche Normen, sondern das sind halt Alltagsnormen, die wir halt haben und wo jeder, der ein gutes Benehmen hat, sagen wir es einmal so, ja, der hält sich dran. Nicht? Also man in der U-Bahn zum Beispiel sitzt man so, dass der daneben sitzt, halt einen Platz hat auch. Nicht? Und selbst wenn es macht sich nicht breit. Und ich glaube, dieses gute Benehmen, das fehlt dem Bundespräsidenten. Also der Bundespräsident ist ein bisschen so ein, ich vergleiche ihn immer mit dieser Figur aus dem Asterix Tullius Destructivus, nicht? Also der hat immer
irgendwo, ist das ein Römer?
Ja, da stehen ein paar Leute beisammen und verstehen sie blendet und der tritt hinzu und in den kürzester Zeit haben alle grüne Gesichter und streiten miteinander. Und da ist das genau dasselbe. Ich glaube immer, das funktioniert alles und dann immer kommt er ins Spiel, man weckt den auf, in der Hofburg steht auf, ja, und es geht schon los und das Chaos ist perfekt. Und ich glaube, das haben wir jetzt leider wieder. Also er hätte sich doch irgendwie ein bisschen vernünftiger und ein bisschen freundlicher verhalten können. Man hätte dem Kickl den Auftrag geben können, dann wäre er gescheitert, kann den nächsten beauftragen. Also es hätte alle Möglichkeiten gehabt, aber er muss halt irgendwie wieder demonstrieren, dass wenn der Bundespräsident nicht will, dann geht's nicht.
Ne? Ist das ein persönlicher Narzissmus oder ist das Parteipolitik?
Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus beidem. Wenn man das der ehemalige Parteivorsitzende der Grünen ein Riesenproblem damit hätte, dem Parteivorsitzenden der FPÖ einen Regierungsbildungsauftrag zu erteilen, ist nachvollziehbar. Aber man merkt, wenn man es sich zumindest so ansieht, auch in den Kommentaren oder ein bisschen was so in der Bevölkerung gesprochen wird, dass eigentlich auch bei denen, die FPÖ nicht gewählt haben, einfach das Gefühl da ist, man will sich auf bestimmte Dinge in der Politik, aber auf das zum Drücken, was der Bernhard gesagt hat, auch im täglichen Zusammenleben einfach verlassen können. Weil da können wir im Grunde schön einen Bogen nur ganz kurz zum Beispiel zur Migrationsfrage wieder machen, weil es ist eben die Idee, Thema die, dass es gibt im Zusammenleben gewisse Regeln, Konventionen, an die man sich hält, auch wenn diese nicht rechtlich festgehalten sind. Ich muss zum Beispiel in der U-Bahn eigentlich, ich meine, mittlerweile kommen wir an den Punkt, wo man das vielleicht braucht, aber man sagt, ich sollte nicht so laut Musik kochen, dass ich jeden anderen belästige, oder wenn eine ältere Dame einsteigt, dass ich dir den Sitzplatz anbiete. Für das brauche ich eigentlich kein Gesetz, wenn man davon ausgeht, dass jeder sich an diese Konventionen hält. Aber in dem Moment, wo man sich nicht mehr dran hält, muss man sich überlegen, ob man eben ein Gesetz dafür braucht. Was übrigens dann wieder eben genau das Problem ist, was wir haben in einer Gesellschaft, wo mehr Parallelgesellschaften sind, als wir eine Gesellschaft, die muss dann das Zusammenleben immer mehr über den Staat organisieren. Und, aber gut, ich schweife vom Thema ab, aber es gehört dazu. Es ist einfach, eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn es diese informalen Regeln, diese Konventionen gibt. Weil sonst, wenn ich alles festschreiben muss, dann bin ich im Grunde in einem totalitären Staat. Und das möchte ja niemand. Ja.
Aber jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, das, glaube ich, die Menschen in Österreich zurzeit wirklich sehr beschäftigt. Es scheint ja so, wie wenn diese Koalition schwarz, rot, pink eigentlich schon ausgemacht ist. Und ich glaube, viele Menschen haben ein bisschen den Eindruck, sie war schon vor der Wahl ausgemacht. Und was die Leute da gewählt haben, das ist eigentlich nicht mehr so wichtig und ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ist das nachvollziehbar oder ist das eine falsche Einschätzung?
Naja, also ich höre das schon seit Monaten, dass da im Hintergrund schon irgendwie Treffen stattfinden und dass man sich austauscht auf verschiedenen Hierarchieebenen und so weiter. Ne? Und ich habe das halt auch immer, man tut das dann ab und sagt, mein Gott, ja, da will jeder, es sind halt alles so Verschwörungstheorien oder so Geschichten, die man sich halt gerne erzählt. Aber ich glaube, in dem Fall ist die Verschwörungstheorie tatsächlich richtig. Also ich glaube, das ist vorher schon minutiös geplant und alles vorbesprochen worden. Und jetzt ist man halt zu ungeschickt, ja, um das zu verbergen. Also ich glaube, das ist halt wirklich die Koalition der Ungeschickten, die halt da jetzt irgendwie einen Eindruck vermittelt, den sie nicht vermitteln sollte. Und der Eindruck, den sie vermittelt, ist, es ist völlig egal, was das Volk entscheidet. Wir machen uns das hinter verschlossenen Türen aus, wie dieses Land regiert wird. Und ich meine, das größte Problem ist ja, das ist ja ein Erdrutsch gewesen, den die FPÖ ausgelöst hat. Das ist ein Erdrutsch, ja, der in Richtung FPÖ gegangen ist, es ist ein Erdrutsch, der von der ÖVP weggegangen ist. Die Grünen haben verloren und die gerade und jetzt, und das berücksichtigt man überhaupt gar nicht. Also man muss ja auch die Tendenzen berücksichtigen, in welche Richtung geht das Ganze. Nicht? Und auch, was ich auch sage, was man berücksichtigen muss, ist die hohe Kompatibilität der Programme von richtig. ÖVP und FPÖ. Also das ist ganz wichtig, das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen.
Wir haben das ja in der Morgenshow auch schon besprochen, gibt es überhaupt eine Kompatibilität? Der Bernhard Heinzelmeier hat das ja relativ gut aufgelistet schon, eine Kompatibilität zwischen der ÖVP und SPÖ, wenn man sich jetzt die Parteiprogramme anschaut. Wo sind da die Schnittmengen? Das ist ja das, was wir uns auch schon gefragt haben. Welche Schnittmengen hat die ÖVP und die SPÖ? Und wie ist das im Verhältnis auch zur FPÖ? Weil abgesehen jetzt von dem ganzen Theater, wer wen nicht mag, kommt es ja schon auch darauf an, ob man eine Regierung stabil halten kann, weil man einfach prinzipiell die gleichen Ideen hat.
Aber das ist ja genau der Punkt. Wenn man sich ansieht, was die Begründung war, sowohl von Karl Nehammer als auch vom Bundespräsidenten, warum man die FPÖ nicht in der Regierung haben möchte. Es war immer entweder die Persönlichkeit von Herbert Kickl oder eben, wie wir schon öfter besprochen haben, auch im Nachtflug, die Geschichten mit der WHO und die Verschwörungstheorien, was im Grunde nur ein billiges, ein vorgeschobener Grund ist. Aber programmatisch trennt er nicht viel. Aber was ich nicht verstehe, und da glaube ich, da geht die ÖVP ein großes Risiko ein, weil sagt man, okay, die ÖVP ist die stärkste Partei in der Koalition. Man wird wirtschaftspolitisch reformmäßig nicht viel weiterbringen, man hat zwar da die Neos als Partner, aber da wird sich die SPÖ unter anderem Herr Babler massiv querlegen. Ich vermute mal, dass der Herr Babler, ich glaube, Außenminister wird er nicht werden wollen. Ich gehe davon aus, dass er Sozialminister werden wollen wird. Man weiß es ja nicht. Aber das wäre jetzt einmal mein Wunsch. Er wird als Sozialminister, wir werden da im Sozialsystem keine Reformen zusammenbringen. Jetzt sagt man, okay, wirtschaftlich wird es halt dann ein bisschen so weiter wie bisher. Aber dann muss man sagen, aber immerhin ist ja die ÖVP eine konservative Partei. Aber da wird man das Problem haben, weil die Neos sind vielleicht wirtschaftlich rechts zu verorten, aber in sozialen Fragen sind sie eine massiv liberale Partei. Genauso wie die SPÖ. Das heißt, in vielen diesen Dingen, die bei den Österreichern immer noch resonieren, ob das der sogenannte Gender-Wahnsinn ist, ob das die Migrationsfrage ist, da muss man sagen, wenn da die ÖVP sich gegen die Grünen nicht durchsetzen konnte, die gerade mal 13% hatten in der Koalition, wird man sich noch viel schwerer durchsetzen gegen die SPÖ und die Neos. Also ob da nicht die ÖVP unter Anführungszeichen ein bisschen ein Selbstmordkommando eingeht. Weil ich sage es nur, ich habe es gestern in der Morgensendung gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Koalition länger hält als wie 18 bis 24 Monate.
Naja, das wird nur dann funktionieren, das haben wir jetzt schon bei Schwarz-Grün gesehen, wenn beide Parteien verlieren bei Neuwahlen. Dann halten diese Dinge ja erstaunlich gut, obwohl man inhaltlich gar nichts mehr weiterbringt.
Genau, das hat man jetzt bei den Grünen gesehen, nicht? Und bei der ÖVP. Nicht? Also die haben sich die Umfragen angeschaut jeden Tag und haben gesagt, das ist unmöglich, wir können nicht Neuwahlen. Und genauso ist es dann gekommen, ist es dann auch gekommen. Also das könnte natürlich auch dann, die Koalition könnte dann zusammengehalten werden von der Angst, ja, vom Wähler abgestraft zu werden. Und dann, das ist dann das Fürchterlichste, weil dann wird dann diese träge Inszenierung der Sozialpartnerschaft auf der politischen Ebene wird dann weitergehen. Weil ich meine, ich habe das heute schon einmal gesagt, es wird wie in den 50er und 60er Jahren sein, es wird halt eine Hinterzimmerpolitik sein, wo sich halt die Häupter der Sozialpartnerschaft hinter verschlossenen Türen ausmachen, was man tut. Ja? Und das ist meistens der totale Stillstand, weil ich habe jetzt gelesen, bei den NEOS steht im Wahlprogramm drinnen, sie wollen die Gewerbeordnung reformieren. Ja? Also wie es letzte Mal ÖVP, SPÖ versucht haben, die Gewerbeordnung zu reformieren, ist am Ende rausgekommen, dass mehr Gewerbe gegeben hat als vorher. Also ich meine, das muss, wenn sich der ÖGB und die Wirtschaftskammer hinsetzen und das ausverhandeln, dann wird alles nur schlimmer. Das muss man einfach wirklich ganz deutlich sagen. Und wenn da die NEOS nicht alles blockieren, ja, dann wird das furchtbar werden. Aber wenn die NEOS alles blockieren, wird es das Ganze zerreißen. Also insofern sehr schlechte Perspektive für die ganze Sache.
Und natürlich noch ein Punkt dazu, das vergisst man, glaube ich, gern, weil es natürlich im Wahlkampf nicht so das dominante Thema war, aber es gibt auch bei den NEOS viele Positionen, die unabhängig, wie wir jetzt da in dem Raum dazu stehen, aber die bei der Bevölkerung nicht populär sind. Also wenn man sie ansieht, egal ob das die Frau Meinl-Reisinger oder der Herr Brandstätter in Brüssel ist, dem ja anscheinend die Massen auf den Straßen immer zujubeln, wenn er irgendwo unterwegs ist.
Und im Fitnessstudio.
Und im Fitnessstudio, dem gratulieren zu seinem Mut und seinen fantastischen Positionen.
Wo sieht man das?
Er schreibt das immer auf Twitter. Ja. Aber das, mir war der Herr Brandstätter immer schon verdächtig, weil wenn wer ein Buch schreibt und das Buchcover ist nur ein Riesenfoto vom eigenen Gesicht, ich finde das immer verdächtig. Aber der wäre überhaupt der Meinung, dass Österreich am besten an der Seite der Ukraine in den Krieg gegen Russland eintritt. Und es ist unabhängig, wie man dazu steht. Das ist bei den Österreichern keine populäre Position. Der Herr Wiederkehr in Wien ist der Meinung, dass, wie er gesagt hat, Kriminalität kennt keine Nationalität. Ich glaube, da würden eben einem Großteil der Österreicher ebenfalls widersprechen. Also auch die NEOS gehen hier ein großes Risiko ein, weil gewisse Positionen, die im Wahlkampf nicht so betont worden sind, werden natürlich dann in der Regierung entsprechend stärker betont. Es ist die Frage, die Frau Meinl-Reisinger wie Finanzministerin werden. Ich glaube nicht.
Ich dachte,
nicht.
Die will Bildungsministerin werden.
Da geht's manche sagen Bildungsminister, dann der Herr Wiederkehr möchte anscheinend Außenminister werden.
Jeder will Außenminister werden. Ja.
Und das ist eben auch etwas. Wie will man diese Positionen dann vertreten? Haben wir dann da wird auch die gesamte Pro-NATO-Position der NEOS, das wird alles dann auf dem Prüfstand stehen. Und das sind, ich weiche da, glaube ich, ein bisschen ab vom Großteil der Österreicher. Ja. Ich hätte persönlich, wenn wir wieder mit viel Zuseher das wahrscheinlich verderben, hätte es mit einem NATO-Beitritt nicht so ein Problem, aber ich bin ja auch nicht Außenminister. Aber das kommt dann alles in die Öffentlichkeit. Also das ist, glaube ich, man unterschätzt. Das heißt, die FPÖ, unabhängig jetzt wieder, wie man zu der Partei steht, ist natürlich in ihren Positionen relativ nah an einem Großteil der Bevölkerung. Man vergisst es ja immer ganz gern, dass ja auch zum Beispiel Leute, die SPÖ gewählt haben, da sind auch Leute dabei, die SPÖ gewählt haben, weil sie zwar den Babler jetzt nicht so schätzen, aber hoffen, dass irgendwann zum Beispiel ein Doskozil vielleicht das Ruder übernimmt, der inhaltlich sehr nahe steht an der SPÖ. Es gibt bei der ÖVP genug Wähler, die gesagt haben, naja, die FPÖ wählen wir nicht, weil die sind uns halt ein bisschen zu vulgär, ein bisschen zu ordinär, aber in den Positionen sehen wir uns eigentlich durchaus in der Nähe von denen, sichtlich näher als zum Beispiel an der SPÖ. Ja. Also ich sage noch einmal, das Risiko, was diese drei Parteien hier eingehen, ist gewaltig. Also man verlässt sich einfach, glaube ich, drauf, dass man sagt, naja, nächstes Jahr, die Zeiten werden schon besser werden, die Wirtschaft wird wieder anziehen.
Das stimmt aber nicht.
Und das glaube ich, das wird nicht passieren.
Das Argument ist ja immer, das sehr oft gebracht wird, jetzt auch in verschiedenen Diskussionen, 70% der Österreicher haben sich bewusst gegen Kickl entschieden, indem sie eben nicht die FPÖ gewählt haben. Das heißt, man unterstellt eigentlich allen, die nicht die FPÖ gewählt haben, dass es auch eine bewusste Entscheidung gegen Herbert Kickl war. Siehst du das auch so?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Und vor allem, das sind offensichtlich Leute, die den sechsten Sinn haben und über die Wählerentscheidung Bescheid wissen. Ja? Weil man nicht die FPÖ zu wählen, heißt nicht gegen Herbert Kickl abzustimmen. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die gesagt haben, naja, der andere ist einmal sympathischer, aber ich habe nichts dagegen, wenn der Kickl in einer Koalition drinnen ist. Ja? Und das sieht man in den Umfragen. Ja? Es ist ja die ÖVP-FPÖ-Koalition sehr sehr beliebt unter den Leuten, gibt es ja viele, die das sagen. Also es ist genauso ein Unsinn, wenn man sagt, alle, die die SPÖ nicht gewählt haben, haben gegen Andreas Babler gewählt. Richtig. Das ist ja alles, wenn man sich diese Argumente genauer anschaut, die sind ja alle der blanke Unsinn eigentlich.
Wobei, ne, man sagen muss, da ist schon der Unterschied, dass Karl Nehammer und Andreas Babler immer eine Koalition mit Herbert Kickl als Person ausgeschlossen haben. Also insofern kann man dieses Argument doch eher ziehen, dass man sagt, man wollte Kickl verhindern, wenn man nicht FPÖ gewählt hat.
Ja, aber ich glaube, dass viele davon ausgegangen sind, da muss ich zugeben, da war teilweise ich auch einer von denen, die gesagt haben, naja, man nach der Wahl fällt man um. Also Wolfgang Schüssel,
genau,
so
wollte ich kurz sagen.
Also die ÖVP hat eine gewisse Tradition, dass man mit denen, wo man vor der Wahl die Koalition ausgeschlossen hat, nach der Wahl die Koalition eingeht. Und ich glaube, mit dem haben eigentlich, würde ich jetzt zumindest, also ich war sicher einer von denen, der gesagt hat, okay, wenn die Wahl vorbei ist, wird man sagen, naja, im staatstragender Verantwortung, weil eines muss man schon ganz offen sagen, weil auch der österreichische Journalist ist ja wirklich mittlerweile ganz eine eigene Gattung, in der, wie der Bernhard völlig richtig gesagt hat, in der Realitätswahrnehmung, zu sagen, dass eine Dreierkoalition unter programmatisch komplett unterschiedlichen Parteien stabiler ist, als wie eine Zweierkoalition von zwei Parteien, die sich inhaltlich relativ nahe sind, ist dermaßen absurd. Also da zweifelt man wirklich zum Teil schon den Verstand derer an, die über das berichten. Also sagen, dass eine rechte oder in der Darstellung rechte ÖVP mit der sag ich jetzt nochmal, linken SPÖ und da in wirtschaftlichen Fragen rechten, aber in sozialen Fragen linken Neos-Partei, dass die stabiler sein werden als wie die FPÖ und die ÖVP, die praktisch wirtschaftlich fast das gleiche Programm hat und eigentlich auch in gewissen sozialen Fragen.
Die schon in fünf Bundesländern
bald miteinander regieren. Und in fünf Bundesländern eigentlich erfolgreich oder zumindest konstruktiv miteinander regieren. Ja. Also das ist ja, wie der Bernhard richtig sagt, das ist anscheinend der sechste Sinn, der der Realität widerspricht.
Trotzdem scheint es jetzt so zu sein, dass diese schwarz-rot-pinke Koalition eigentlich bereits fixiert ist. Wie wird das jetzt weitergehen? Kann man eigentlich damit rechnen, dass es da schon eine Regierung gibt noch vor den Wahlen in der Steiermark? Weil Christopher Drexler hat sich ja da schon sehr kritisch auch zu Alexander Van der Bellen geäußert und gesagt, also er versteht das nicht, wieso jetzt die FPÖ den Regierungsbildungsauftrag nicht bekommen hat. Der sieht natürlich auch, dass das sein Wahlergebnis in der Steiermark wahrscheinlich negativ beeinflusst.
Ja, natürlich. Und wenn das jetzt noch kommt, dass die diese Koalition noch vor den Wahlen in der Steiermark fixieren, ja, also dann hat der letzte Österreicher begriffen, dass er betrogen, beschissen und hintergangen worden ist. Ja. Ne? Dass das vorher alles abgemacht war. Und vor dem Hintergrund muss man ja sagen, da warnen dann alle davor, dass die FPÖ eine Gefahr für die Demokratie ist. Ja? Wir sagen, die FPÖ ist die Gefahr für die Demokratie, während man gleichzeitig einen autokratischen Präsidenten haben, ja, der glaubt noch gut dünken, alles entscheiden zu können, wie er will, und Parteien haben, die hinter dem Rücken des Volkes sie ausbackeln, was sie nach der Wahl machen wollen, ohne die Ergebnisse der Wahl wenigstens irgendwie mit einzubeziehen in ihre Diskussionen. Also das wäre dann ganz schlimm, und ich glaube, dass aber in jedem Fall ist hat Nehammer den Drexler als Opfer dargebracht. Also das ist das Opfer, das die ÖVP bringt, der wird quasi auf den Opfertisch gelegt, ja, und der wird aus dieser Wahl als Landeshauptmann dann wieder sie verabschieden können und in die Wüste geschickt werden, und da werden noch einige Opfer kommen, weil es ist ja genau dasselbe, der Tosco-Siegel, glaube ich, der wird im Jänner, ja, der wird ja auch die Breitseite ausfassen, weil jetzt hat der dort noch den Hofer, ein hochgradig sympathischer Mensch, der so in der Lage ist, im Volk zu baden, nicht? Und der sitzt aber dann mit dieser Koalition da, wo ich davon ausgehe, wenn diese Koalition zustande kommt, werden ÖVP und Neos den Babler abrahmen, ja, dass am Ende von dem nichts mehr zu erkennen ist, weil man das, was der da drinnen schreibt, ja, in sein Wahlprogramm, das kann ja die ÖVP gar nicht umsetzen, weil da greifen sie alle am Kopf und sagen, was ist mit dieser Partei los? Also wird das nächste Opfer der Toskosil sein, und so werden die Opfer weitergehen. Also diese Konstellation, an der da jetzt gebastelt wird, die wird vielen Leuten in dem Land auf den Kopf fallen und wird ganz schreckliche Auswirkungen. Und ich sage eins noch, die ÖVP ist auf dem Weg zur Demokratie, Christiane. Ja. Weil diese Partei wird bald kein Mensch
und
mehr.
Und die SPÖ ist am Weg zur SPD.
Richtig,
ja.
Genau.
Ja. Weil das, ich glaube, das, ich erinnere mich, das war 2019, kurz vor dem Ibiza-Video. Da war die Umfrage, wie zufrieden die Österreicher sind mit der Bundesregierung. Da haben wir eine Kurzstrache. Und das waren knapp über 60%, die gesagt haben, sie sind zufrieden. Da ist es gerne in Erinnerung geblieben. Und die Frage war dann, aber warum sind sie zufrieden? Und der Großteil, oder die prominenteste Antwort auf die Frage war, weil die streiten nicht. Weil einfach das Gefühl gehabt, gehabt, okay, da herrscht eine gewisse Harmonie und dann haben wir gesagt, okay, dann kann er auch was weitergehen. Und da wäre, glaube ich, auch durchaus das Argument von Herbert Kickl, wo er eigentlich immer richtig gesagt hat, naja, wir haben eine ganze Legislaturperiode gehabt, also die Vorwürfe, dass in der Zeit nichts weitergegangen war, war ja ein bisschen unfair, weil man hat nur 2 Jahre gehabt von ursprünglich 5. Und das Problem, glaube ich, in dieser Dreierkoalition ist, das auch von der Persönlichkeit her, das sind 3 Typen, sei das die Frau Meinl-Reisinger, der Herr Babler und der Herr Nehammer, dass das wahnsinnig harmonisch ist, das kann so nicht funktionieren. Und das ist einfach dann, wenn man dann das Gefühl hat, dass die Regierung eigentlich nicht harmonisiert, dann haben wir, glaube ich, dann natürlich den Wunsch, okay, dann sollte vielleicht wirklich ein anderer das einmal versuchen. Also ich glaube auch, außer es passiert ein Wunder auf einmal und die 3 verstehen sich wunderbar, aber das kann nur dann funktionieren, wenn man sich praktisch auf 5 Jahre Stillstand einigt. Wenn man sagt, die Lage ist, wie sie ist, wir machen nichts, aber da, wie der Bernhard vorher gesagt hat, es ist in Österreich, sind die Dinge momentan nicht so am Laufen, dass man das machen kann. Ich sage, wenn die Dinge wunderbar laufen würden, kann man sagen, wir haben fast eine Verpflichtung, nichts zu ändern, weil wir würden es nur schlimmer machen. Aber die Dinge, wir sind jetzt im 2. Jahr einer Rezession. Ich muss ja wieder sagen, bei den Medien, über das wird gar nicht gesprochen. Also bei uns ist die Wirtschaft ist im Niedergang und da sagt man, nein, oh, aber der Herr Kickl hat irgendwas über die WHO gesagt oder... Ich glaube, dass die Prioritäten bei der Bevölkerung anders gesetzt sind.
Es war auch diese Idee, dass man sich beim Budgetdefizit um 0,5% irgendwie verschätzt hat und auch das Maastricht-Kriterium dann gerissen hat. Auch das, finde ich, ist medial eigentlich relativ wenig aufgeschlagen, weil im Normalfall müsste man ja sagen, Budgetsektion BMF, wer hat das zu verantworten? Wie kann sowas passieren? Also dass man da nicht sagt, wie kann man sich um 30 Milliarden Euro verschätzen?
Ja. Furchtbar. Also kann man es überhaupt nicht, ne?
Nee, die Frage
vor allem, man sieht es ja kommen. Das ist ja nicht so, dass innerhalb von 6 Wochen sich dieses Defizit
entwickelt. Und da sind wir jetzt bei der wirklichen Gefahr für die Demokratie, weil irgendwann die Menschen mal sagen, Moment, ihr lügt uns ja ständig an. Weil ich glaube, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, das heißt, der Kanzler Nehammer wird sagen, der Schöllhammer ist jetzt auch Verschwörungstheoretiker. Aber dass ich kurz nach der Wahl draufkomme, dass ich mich als Finanzministerium beim Budget verschätzt habe, wie kann sowas passieren? Ich meine, das ist die fundamentale Aufgabe des Finanzministeriums, sind die Finanzen. Das ist wie der Buchhalter sagt, ich habe alles richtig gemacht, nur die Bilanz habe ich. Da habe ich mich verschätzt. Und das andere, muss man sagen, leider die ÖVP ist halt ein bisschen eine Umfallerpartei, weil sie ist ja ganz groß angekündigt worden, wie damals die Frau Gewessler praktisch sich hinweggesetzt hat über den Regierungsbeschluss in Brüssel mit der Renaturierungsverordnung. Und das heißt, da werden wir jetzt eine Verfassungsklage einbringen und so. Und ich glaube, vor ein paar Stunden oder gestern hat es dann geheißen, nein, das machen wir doch nicht. Ich weiß, das ist gemein und ich würde nicht den ÖVP-Wählern so nahe treten, aber es ist eine Umfallerpartei. Und es ist, wie der Bernhard völlig richtig gesagt hat, jetzt ist man da mit einer ich würde sagen, tendenziell linksliberalen Partnern in einer Koalition und da wird wieder das Gleiche passieren. Und dann werden die Konservativen, und Österreich ist, würde ich sagen, mehrheitlich ein konservativ, zum Glück meiner Meinung nach, ein konservatives Land. Die werden halt dann sagen, Leute, nur sich konservativ zu nennen, Leitkultur, die ganzen Debatten 2 Wochen vor der Wahl und dann nach der Wahl immer mit den Linken ins Bett zu steigen, das wird dann irgendwann bei der Bevölkerung nicht mehr gut ankommen.
Ich meine, die zweite Sache, die glaube ich, die auch, finde ich, nicht so wahnsinnig groß medial hochgekommen ist, die aber auch, finde ich, ein bisschen hinterfragenswürdig ist, waren diese 500 Millionen mehr von der EU für die Hochwasserschäden. Und jetzt, den Netzstand kenne ich jetzt nicht, aber es war zumindest stark im Gespräch, dass das nicht 500 Millionen Add-on sind, sondern dass diese 500 Millionen weggenommen werden von einem anderen Themenbereich, wo sie Österreich ohne dies bekommen hätte. Also es gibt halt dann weniger Geld für etwas anderes. Insgesamt bleibt die Summe gleich. Also das ist mir auch nicht nachvollziehbar, wie das passieren kann. Das muss ja dort ausgemacht werden. Sind das zusätzliche 500 Millionen oder sind die eh bereits budgetiert und man verschiebt sie halt von der Widmung her?
Oder vielleicht waren wir sich von Anfang an darüber einig, dass das Geld ist, das nicht zusätzlich kommt, aber man tut halt so, was dann in den Wahlen ist. Also bei den Wahlen ist, ich glaube, das hat schon was ein bisschen mit einer kleinkriminellen Gesinnung zu tun, weil das ist, wenn ich das jetzt ehrlich sage, weil es ist irgendwie auch das mit dem Budget, ist ja eigentlich eine Katastrophe, weil ich meine, mir kann ja auch keiner erzählen, dass die das nicht gewusst haben.
Du kannst irgendwie um 0,01% bei den Steuereinnahmen verschätzen, die sind dann meistens tendenziell höher, als man sie geschätzt hat, weil man es ja konservativ schätzt und dadurch sind dann die Budgetzahlen meistens etwas besser, weil die Steuereinnahmen höher sind, aber um 0,4% verschätzt man sie nicht.
Das geht nicht und dann muss man sich ja fürchten, weil der sich da quasi verschätzt hat, ja, der geht jetzt nach Brüssel und wird Integrationskommissar. Hoffentlich verschätzt er sich nicht bei den Migranten zahlen. Ne?
Man müsste sich im BMF auch mal anschauen, wer dort eigentlich verantwortlich ist, dass so etwas passieren kann. Ja, weil eigentlich, also wenn ich mich um 30 Milliarden verschätze,
wie man sagt, der Backstops hier, ich meine, der Minister ist letzten Endes der Verantwortliche, ja, ja, sind wir genau bei dem. Eigentlich ist ja sogar der Grund ist ja fast nebensächlich. Weil entweder man hat bewusst gelogen, dann hat man in der Regierung nichts verloren, oder man ist massiv inkompetent, dann hat man in der Regierung ebenfalls nichts, ja, verloren. Ich glaube, dass es Ersteres ist. Ich glaube, das ist wieder das Gefühl, was zu Recht seit Corona, aber ich glaube schon ein bisschen früher, einfach mehr Menschen in diesem Land, aber auch in ganz Europa haben, dass man einfach das Gefühl hat, man wird von der regierenden Klasse, nenne ich es jetzt einmal, zum Narren gehalten. Ja. Das war in der Migrationsfrage so, das war in der Corona-Frage so und jetzt auch in der Wirtschaftsfrage, ja, weil das ist auch, wie man es da schon angesprochen hat, es ist, ich glaube, dass das auf ganz Europa zutrifft, aber auf ich will jetzt schon wieder mit dem Mario Draghi-Report anfangen.
Bitte nicht, Ralf.
Aber die letzten 5 Jahre waren wirtschaftlich für das Land eine Katastrophe.
Ja. Ja.
Also das, und man vergisst immer, man geht immer, und das ist das, was mich irritiert, man geht immer davon aus, naja, nach jedem Abschwung kommt wieder Aufschwung. Ja. Aber das ist kein Naturgesetz. Das kann auch sein, dass nach diesem Abschwung noch ein Abschwung
kommt. Ja, man sagt ja, drittes Jahr prognostiziert das unter der Wahrscheinlichkeit, dass ein drittes Rezessionsjahr kommt, ja, sehr wahrscheinlich, also groß, ja, ist. Ja. Ja. Also,
ich meine, und auch da wird ja ständig nach unten revidiert. Ja. Nicht? Das, ja, also die Wirtschaftsforschungsinstitute, ja, das sind ja, waren ja, glaube ich, jetzt auch für dieses Jahr bei einem Nullwachstum und haben auch jetzt wieder nach unten revidiert. Also nicht einmal die positive Prognose, die fehlt einem zurzeit auch ein bisschen. Ja. Aber um jetzt nochmal auf die Koalition zurückzukommen, Hans-Peter Doskozil hat ja gemeint, es fehlt sowohl der ÖVP als auch der SPÖ die Selbstreflexion, weil beide haben eigentlich verloren und trotzdem hinterfragt man sich, ja, selber nicht kritisch. Ist das was, also würde das der ÖVP oder der SPÖ überhaupt noch helfen oder kann man sich wirklich mit diesen Koalitionsverhandlungen ein bisschen drüber retten, zu fragen, was ist da passiert? Und interessanterweise fühlen sich auch beide nicht als Verlierer, weil die ÖVP denkt, sie ist eh besser als eigentlich angenommen und die SPÖ sagt, sie hat eh nichts verloren und beide negieren halt, dass der eine jetzt auf einmal Dritter ist und der andere halt doch 11% verloren,
ja,
hat.
Also ÖVP und die SPÖ sind ja beide irgendwie seltsam, weil die einen, die ÖVP sagt, na, diese 11%, die wir da verloren haben, die sind halt, hängen damit zusammen, dass uns die magische Lichtgestalt abhanden gekommen ist, dann muss man das einsehen. Dann ist aber die Frage, warum holt man diese magische Lichtgestalt nicht zurück, weil dann war halt der, den man jetzt gehabt hat, ungeeignet dafür. Und bei der SPÖ ist es noch viel schlimmer, da hat ja der Hannes Andrusch gesagt, diese Partei steckt im vorigen Jahrhundert fest. Und ich würde das sogar noch mal verstärken. Also, die stecken im 19. Jahrhundert fest. Ja? Und diese beiden Parteien wollen da jetzt miteinander koalieren. Und in Wirklichkeit sind sie beide nicht, einfach nicht in der Lage, oder strahlen sie das nicht aus, dass sie die Krise, ja, in der wir uns jetzt befinden, bewältigen können. Man darf ja nicht, es ist ja nicht nur diese Budgetgeschichte damals versucht worden, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, ne, die jetzt dann allen wie ein tonnenschwerer Stein.
Ja, aber kommt auch medial, finde ich, nicht so rüber. Also dafür, dass man sich da irgendwie leider um 30 Milliarden verschätzt hat. Also können Sie sich noch erinnern, wie sich einmal der Gernot Blümel als Finanzminister bzw. der Sacharbeiter verschrieben hat? Und aus einer Million, 100 Millionen oder eine Milliarde oder was? Na, das war eine Aufregung medial, das ging über Tage hinweg, dabei war das nur eine Regierungsvorlage, die nicht an sich beschlossen wird, sondern es war einfach ein Informationsblatt, das hat überhaupt keine legislativen Auswirkungen gehabt. Ja. Und da sind es tatsächlich 30 Milliarden, aber es regt sich keiner auf.
Ja, aber das ist halt, diese Koalition zwischen ÖVP und Grünen ist unter dem Geleitschutz der grünen Journalisten gesegelt. Ja? Und die verräumen das alles. Es wird als nächstes wird verräumt, dass der Nehammer mit 500 Millionen aus Brüssel zurückkommt, die er eh schon hat. Ja? Also das sind ja alles, das ist ja so bizarr, wenn man sich das anschaut. Und es funktioniert einfach in Österreich, das ist die Konsequenz, funktioniert die Presse nicht. Ja? Also das heißt, wir haben diese vierte Gewalt, die kontrollierende, die funktioniert nicht. Und deswegen wird das Volk dumm gehalten und dann weiß man nicht, was tatsächlich passiert. Ja? Und das ist jetzt, finde ich, das große Problem. Also wir haben eine Krise der Demokratie, wird immer gesagt, wenn die FPÖ kommt. Wir haben schon eine Krise der Demokratie, weil wir keine kritischen Medien mehr haben.
Ja, aber ich glaube, die Bevölkerung, finde ich, Gott sei Dank, verständlicherweise hinkt ein bisschen nach, aber man kommt da langsam drauf. Dann glaube ich auch, das ist immer nur meine Spekulation, dass man auch in dieser potenziellen Dreierkoalition weiß, das wird nicht halten, aber ich glaube, die Hoffnung ist die, dass die Österreicher dann sagen, naja, der FPÖ kann ich meine Stimme nicht wiedergeben, weil die kommen noch nie in eine Regierung. Aber ich glaube,
das, glaube ich, ist die Idee dahinter.
Ich glaube,
die Idee ist, dass man den Leuten suggeriert, eine Stimme für die FPÖ ist eine verlorene Stimme.
Aber ich glaube, dass der Schuss, es hängt dann auch von der FPÖ, aber ich glaube, der Schuss geht nach hinten los, weil natürlich die dann sagen, Leute, offensichtlich 29% reichen nicht aus, es müssen 30%+ werden. Und genau wie wir jetzt besprochen haben, ich finde es ja ganz interessant, das ist ja die Selbstüberschätzung der Medien. Also diese Idee, dass eben dann ein Klenk oder ein, ich glaube, der Herausscher, der glaube ich immer mit Schaum vor dem Mund seine Kolumne schreibt, anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass die irgendwie die Stimmung in der Bevölkerung entweder widerspiegeln oder beeinflussen können, das stimmt ja nicht. Also ich meine, wie der Herr Bernhard schon richtig gesagt hat, wir haben ja die Umfragen, die Erwartungshaltung auch in der Bevölkerung war im Grunde, dass es zu einer schwarz-blauen Koalition kommt oder einer blau-türkisen Koalition, wie man das dann nennen möchte. Und jetzt macht sich da bestimmt eine Enttäuschung breit, weil eines muss man schon ganz ehrlich sagen, wenn wir das am Anfang besprochen haben, die haben die Menschen für oder gegen die FPÖ gestimmt. Mehrheitlich haben die Menschen für eine Mitte-Rechts-Politik gestimmt und sie bekommen jetzt eine Mitte-Links-Politik. Und ich glaube, das ist genau das, wo eben dann dieses Pokerspiel von Seiten auch der ÖVP wahrscheinlich daneben geht, weil eben, wie ich schon gesagt habe, irgendwann funktioniert das nicht mehr, dass man eine politisch sich als rechte Partei gibt, aber dann als linke Partei regiert. Und das große Problem, nur ganz kurz, ist das, sie werden auch die Neos jetzt bald herausfinden, weil er eigentlich außer irgendwelche sozialen Zucker zu verteilen, und das wird ja, ich weiß, jeder hasst diesen Ausdruck, die Zuckerkoalition, das wird dann in der Hinsicht
noch besser passen. Wir sagen Ostwampel dazu.
Ja, aber die Neos dann schauen, auch egal, auch wenn die Frau Meinl-Reisinger jetzt Bildungsministerin wird oder wenn sie ihren Wunsch und ihren Traum bekommt, dass Finanzministerin wird, sie wird da keine Chance haben, weil ja die einzige Art und Weise, wie sich die Regierung irgendwie, so wird sie hoffen, bei der Bevölkerung halten kann, ist, indem man einfach, wie man es seit Corona auch gemacht hat, ein Geschenk nach dem anderen, Klimabonus, eine Überweisung nach der anderen macht, die aber dann natürlich im Umkehrschluss, weil ja in Österreich nichts mehr produziert werden kann aufgrund unserer Gesetz- und Regulierungslage, nur zu einer höheren Inflation führt. Und wenn ich den Leuten mehr Geld gebe, aber weniger Dienstleistungen und Produkte zu kaufen sind, geht einfach der Preis rauf. Wäre vielleicht auch der Herr Babler, genauso wie der Nehammer, vielleicht sollten die tatsächlich in Opposition gehen, vielleicht einen Einführungskurs in Volkswirtschaftslehre besuchen, der Herr Brunner könnte einen Grundkurs in gebraucht und Arithmetik besuchen, also es wäre da genug zu tun.
Ja, man muss auch ein Wort dazu sagen, dass immer darüber geredet wird, die Frau Meindl-Reisinger wird Finanzministerin und der Herr Wiederkehr Außenminister. Also wenn das passiert, ja, dann kann die ÖVP, glaube ich, gleich ihren Liquidationsparteitag terminisieren, weil dann ist es einfach vorbei. Ja? Also wenn man das Finanzministerium auch noch aus der Hand gibt und das Außenministerium, da hat man was hat man dann eigentlich noch? Da kann man halt dann noch mit dem Innenminister irgendwie ein bisschen was machen und dann ist vorbei. Also das hoffe ich, dass das nicht eintritt, was da.
Gut, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich werden auch alle anderen Parteien und nicht nur die ÖVP diese Schlüsselministerien haben wollen. Und das ist natürlich das Finanzministerium und es ist eigentlich auch das Justizministerium. Gut. Und das Innenministerium.
Da muss man, glaube ich, ich bin froh, dass Bernhard so das angesprochen hat. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema muss man jetzt schon noch ansprechen. Außer es halt tatsächlich im Hintergrund ist es halt schon ausgeschnappt worden. Aber es müssen schon die drei Parteien jetzt auch einmal ein Koalitionsabkommen zustande bringen. Und es ist genau, es ist natürlich für die prinzipiell würde ja Schwarz-Rot die Neos nicht brauchen. Oder glaube ich, man hätte glaube ich, im Parlament eine
einzige.
Ja, also das Ganze dann als große Koalition zu bezeichnen, ist eigentlich hier schon ein bisschen verwegen. Aber wenn ich die Neos bin, dann sage ich natürlich auch, naja, das ist unsere Chance, uns zu profilieren. Also man braucht zumindest ein Ministerium, was ein bisschen eine Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Also wenn man sagt, man nimmt Unterricht und Sport, sage ich jetzt einmal. Also die Frage ist dann, ob noch der Nächste dann sagen, Leute, mit dem kommen wir mal gar nicht in die Regierung, weil sie sagen, sie sind die Wirtschaftspartei, die Reformpartei.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Neos haben einen so großen Druck, nach sehr vielen Jahren in der Opposition jetzt wirklich mal in die Regierung zu kommen, dass sie das nicht tun werden. Und Bildung ist ja schon das Kernthema oder ist immer ihr Kernthema gewesen. Das wird sich natürlich schon anbieten, dass dieses Ministerium natürlich keine Kompetenzen hat. Das ist eine andere Frage, dass du aufgrund dieser Länderkompetenzen und auch der Schulzuordnung zwischen Bund und Ländern dort eigentlich de facto nicht viel tun kannst. Das werden wahrscheinlich auch die Neos wissen, weil werden diese Struktur ja kennen. Geht ihnen dann wahrscheinlich ähnlich wie in Wien.
Ja gut, und die Neos haben ja kein Problem damit, wenn sie keine Kompetenzen haben, weil die machen sowieso nur symbolische Politik. Nicht? Also das ist sowieso eine rein rhetorische Politik und da kann dann die Meinl-Reisinger weiter die Reformen beschwören, ja, und gleichzeitig werden hinter verschlossenen Türen der ÖGB und die Wirtschaftskammer werden sie ausmachen, wie der Hase läuft. Also ich glaube, bei den Neos wird es das große Problem geben, ja, dass bei denen Unruhe herrschen wird, wie bei der FDP, wenn sie dann sehen, wie ihre wie ihre, ihre Wähler sie nach und nach verabschieden und dann wird dort Panik ausbrechen, weil man muss unterm Strich sagen, ja, eigentlich rechnerisch braucht man sie nicht. Und die beiden anderen, der sozialpartnerschaftliche Block wird ihnen dann immer wieder zu erkennen geben, naja, bitte, also wenn sie nicht wollt, dann beschließen wir halt das ohne euch. Ja? Also ich glaube, das ist auch eine zusätzliche Sprengkraft, die da drinnen steckt, dass man einen Partner hat, den man eigentlich in Wirklichkeit gar nicht braucht.
Aber das ist ja genau der Punkt. Und wenn man dann nicht zumindest sich ein Ministerium, was eine gewisse Möglichkeit zur Profilierung hat, herausschlägt, dann ist man, wie der Bernhard richtig gesagt hat, dann ist man ja nur Mehrheitsbeschaffer. Und gut, da sind wir dann bei meiner These, dass sowas nur maximal 2 Jahre halten kann, weil eben, wie der Bernhard richtig gesagt hat, irgendwann sagt man dann, okay, wir Mühlstein ziehen uns unsere 2 großen Partner in den Umfragen immer weiter nach unten, dass irgendwann sagt man dann, okay, dann müssen wir eben diese Koalition verlassen. Mhm. Wobei theoretisch
dann... auch nichts.
Naja, es passiert nichts, aber es ist also eine Regierung mit eine Regierung mit einer Stimme Mehrheit ist natürlich eben bereit, das ist natürlich schon.
Und vor allem, du bist halt abhängig, dass jeder einzelne Abgeordnete sich entsprechend verhält und nicht krank wird, aber vor allem kann dich jeder einzelne Abgeordnete erpressen, indem er sagt,
das ist das Erste. Und es wird, was nicht funktionieren wird, ist, weil, dass man sagt, okay, man holt sich halt dann mit Mehrheiten mit anderen Parteien, weil, wäre zumindest meine Spekulation, die FPÖ wird völlig zu Recht natürlich in die Fundamentalopposition gehen. Mhm. Das muss ich nicht alles machen.
Da muss man ehrlich sagen, das einzige Ministerium, das diese Steuerhoheit hat, ist das Finanzministerium und das wird wahrscheinlich jeder haben wollen und niemand hergeben wollen.
Ja. Aber man darf, eins muss man noch hinzufügen, es ist ja nicht nur, sondern nicht nur die Neos des Problems, kann auch die SPÖ zum Problem werden, weil die SPÖ ist ja nicht eine Partei,
sondern drei Parteien. Wenn du von einem Abgeordneten abhängig bist und Doskozil widerspricht genau, Babler und sagt den Abgeordneten aus der, von der SPÖ Burgenland, genau. Stimmt da nicht mit,
genau.
Kann das Gleiche kann der auch noch mit dem Westflügel der SPÖ passieren, dann kriegst du keinen Gesetzesbeschluss
mehr zusammen. Und da sind wir wieder genau, da kommen wir zum Anfang unserer heutigen Gesprächsrunde zurück. Das ist ja das, was dem Bundespräsidenten vorzuwerfen ist, dass im Grunde wird es jetzt ja keine Dreierkoalition, es wird, wenn man die unterschiedlichen Flügel der SPÖ mit reinrechnet, wird es ja eine Fünferkoalition.
Und
die kann nicht stabiler sein als wie eine Zweierkoalition. Ja. Also die Aussage, man hat darum Karl Nehammer den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, weil nur damit eine stabile, das ist ja das Wort, eine stabile Mehrheit geschaffen werden kann, das ist einfach unwahr. Und das ist, glaube ich, einfach das, was vielen Menschen, zumindest mir, relativ sauer aufstößt. Und wenn man sagt, wir wollen einfach, was auch gesagt worden ist, wir wollen halt die FPÖ nicht, wir können nicht wirklich sagen, warum. Es ist halt so, wer zumindest ehrlicher ist wie diese sagen wir, ideologischen, intellektuellen Verrenkungen, warum das wird, es ist eine außergewöhnliche Situation. Ich sehe nicht, was in der Situation so außergewöhnlich ist. Die Menschen haben gewählt, es ist das erste Mal der Zweiten Republik nicht die Sozialdemokratie und nicht die Volkspartei stimmenstärkste Partei geworden. Naja, das ist ja ein Lebenszeichen der Demokratie. Wieder, ich bin ja froh, dass die Österreicher offenbar nicht der Meinung sind, dass man die Seele an eine Partei verkaufen muss und nie jemanden anderen wählen darf. Also nur mal, das war eigentlich nicht eine Bedrohung, sondern ein Lebenszeichen der Demokratie, dass innerhalb des Systems Veränderung möglich ist. Und jetzt kommt der Präsident daher und sagt, er will diese Veränderung verhindern. Damit macht er sich ja zum Antidemokraten. Weil das Ziel der Demokratie ist ja genau das. Der Unterschied zu autokratischen Systemen ist der, in der Autokratie gibt es keine Veränderung. In der Demokratie gibt es Veränderung, die innerhalb des Systems stattfinden kann. Und das wird jetzt sowohl von den Medien, aber auch vom Präsidenten verhindert. Und damit machen sie sich eigentlich zu Handlangern einer antidemokratischen Ideologie.
Jetzt machen wir noch eine Abschlussfrage, weil es uns am zweiten Thema, nämlich zu Donald Trump in den USA, werden wir dann, glaube ich, nächste Woche kommen, weil dieses Thema doch so emotionalisiert und auch so aktuell ist. Wie seht ihr denn die Chance, dass es jetzt wirklich zu einem Koalitionsabkommen kommen kann, aufgrund der sehr unterschiedlichen Standpunkte auch, dass Österreich zumindest die Möglichkeit gibt, die nächsten paar Jahre zu überstehen? Ich glaube, dass man da jetzt große Reformen zustande bringt, von dem Wunschgedanken haben uns schon alle verabschiedet, aber zumindest die nächsten 5 Jahre so zu überstehen, dass kein allzu großer Wohlstandsverlust eintritt.
Ja, also ich glaube, das Koalitionsabkommen kann nur eine Farce werden. Ja? Also wenn man sich einzelne Punkte anschaut, wenn man zum Beispiel bei den Neos liest, ja, also sie wollen die Flächenkollektivverträge zurückdrängen und es soll nur mehr Betriebsvereinbarungen geben. Ja? Also das kann man mit einer SPÖ nicht machen, wo der ÖGB drinnen sitzt. Also
nein, das kann man nicht machen. Also da schafft sich die SPÖ selbst
das
schafft ab.
Das geht selber. Also das heißt, das fällt weg. Dann eine EU-Armee, ja, die Vereinigten Staaten von Europa, also ich meine, das ist eine Liste, ja, die Ersatzquote beim Arbeitslosengeld, gehört 70% und hin und her. Also das sind ja alles Dinge, die gehen nicht. Also insofern müssen die Neos ja sich komplett nackt machen, ja, und so wie es in Wien der Wiederkehr vorgeführt hat, in diese Koalition gehen unter Verzicht ihrer Kernforderungen. Das sind ja die Kernforderungen. Das genau dasselbe muss die SPÖ auch machen. Also all das, was der Babler möchte, eine umfassende Verstaatlichung haben. Ja? Also das und bis hin zu, was weiß ich, alle unter 18-Jährigen sollen eine Freifahrt kriegen. Ja? Also das ist wieder durchaus bedrohlich für die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn das in Wien passiert, ja, dann ist das wieder die nächste Budgetherausforderung, die Stadt hat und so weiter. Also die müssen verzichten und die ÖVP wird auch verzichten. Also da bleibt eigentlich, die Substanz ist dann verlogen. Also das heißt, ich glaube, dass diese Koalition an ihrer eigenen Verlogenheit zugrunde gehen wird, weil sie interne Kräfte gibt, ja, die dann sagen, seid ihr verrückt, weil wird sich die Wirtschaft in der ÖVP das gefallen lassen? Was wird denn die Industriellenvereinigung dazu sagen, wenn man dem Babler dort in verschiedenen Punkten irgendwie entgegenkommt? Also ich glaube, diese Koalition wird nicht nur keine Probleme lösen, sondern die wird sie auch selber nicht, die wird auch selber das nicht überstehen. Also das wird, wie der Ralf das so schön gesagt hat, das wird die instabilste Regierung werden, die Österreich jemals gehabt hat. Ja?
Es ist schade, weil wir hätten eigentlich die Chance gehabt, man hätte sagen können, man macht eine andere Dreierkoalition aus Neos, FPÖ und ÖVP. Die hätten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar eine verfassungsänderte Zweidrittelmehrheit gehabt. Da hätte man echt wirklich ein Reformprogramm durchziehen können, was für das Land dringend notwendig ist. Aber es ist jetzt an der Eitelkeit des Präsidenten und man muss auch sagen, an der Eitelkeit des amtierenden Bundeskanzlers gescheitert. Die Menschen werden das mitbekommen und die entsprechende Rechnung wird präsentiert werden. Also ich glaube, wie der Berner gesagt hat, also ich glaube, dass man hält die Bevölkerung immer noch für dümmer, als sie ist. Und das wird dann irgendwann Konsequenzen haben.
Wir werden sehen, wie es weitergeht. Donald Trump wird Thema unserer nächsten Sendung. Ich darf mich bei euch beiden herzlich fürs Kommen bedanken. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.